Deutschlandfunk Interview.
Innerhalb kürzester Zeit sind die USA die Nation geworden, in der das Coronavirus sich am heftigsten verbreitet hat. Stand heute Morgen meldet die Johns Hopkins Universität 337.000 positiv getestete Menschen, über 9.600 starben, über 2.400 davon allein in New York City. Nicht nur das Virus überrollt die USA, eine zweite Welle ist entstanden, die der Arbeitslosigkeit. Innerhalb von nur 2 Wochen haben in den USA nun fast 10 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz wegen der Pandemie verloren. 10 Millionen Arbeitslose, die damit ihre Lebensgrundlage verloren haben. Was heißt das für das Land? Darüber kann ich jetzt mit Katrin Klüver sprechen, Politikwissenschaftlerin an der Harvard Kennedy School. Wir wollen sowohl auf die innenpolitische Situation schauen, als auch darauf, was das für die internationale Zusammenarbeit bedeutet. Einen schönen guten Morgen, Frau Klüver.
Guten Morgen nach Deutschland.
Frau Klüver, dass ein Industrieland wie die USA so dermaßen überrollt wird, das sprengt ja so manche Vorstellungskraft. Finden Sie Worte, das zu beschreiben, gar zu erklären?
Das Schlimme ist, die Zahlen sind, glaube ich, noch viel schlimmer, als Sie sie genannt haben. Das sind die offiziellen Arbeitslosigkeitszahlen. Wir wissen inzwischen, 46 Millionen Amerikaner, 28% der arbeitenden Bevölkerung, hat bis Ende März entweder den Job verloren oder arbeitet in reduzierten Stunden und Schichten. Und was jetzt zurzeit noch völlig unklar ist, ist natürlich, was das mit dem ganzen Wirtschaftsstandort USA macht. Welche Industriezweige müssen als längerfristige Konsequenz dieser Krise nachhaltig umgebaut werden? Wir vergleichen das mal mit der Finanzkrise 2008. Da brachen innerhalb von 3 Jahren ungefähr 8,7 Millionen Jobs dauerhaft weg. Und jetzt sind die Prognosen von JP Morgan zum Beispiel, dass allein im Frühjahr 8,7 Millionen permanente Jobs, also permanente Jobverluste, nicht Leute, die nach der Krise wieder arbeiten wollen und arbeiten können, sondern dass sie permanent wegbrechen innerhalb nur eines Frühlings. Und das heißt, 40 Millionen Menschen zurzeit, wenn die Zahl stimmt, die Gallup, das Umfrageunternehmen, rausgegeben hat, sind zurzeit in einer statistischen Dunkelziffer. Denn diese Menschen denken, sie gehen gegebenenfalls nach der Krise wieder arbeiten. Aber es ist völlig unklar, wie das System, das Wirtschaftssystem der USA nach dieser Krise, vielleicht sogar schon nach dem Frühling, aussehen kann.
Und anders als bei der Finanzkrise hat es die Regierung ja tatsächlich im Moment auch quasi mit zwei parallel stattfindenden Krisen zu tun. Also einmal die wirtschaftliche Krise, aber dann ja auch gleichzeitig die gesundheitliche Krise. Nimmt die Regierung Trump das inzwischen so ernst, wie sie es sollte?
Teile der Trump-Regierung nimmt es sehr ernst. Sie haben vorhin schon die Pressekonferenz des amtlichen Oberarztes, wenn man so möchte, der Nation zitiert. Aber wir hatten zeitgleich natürlich, oder was heißt zeitgleich, 12 Stunden später eine Pressekonferenz des Präsidenten, in dem wir im Grunde genommen wieder eine Propagandaveranstaltung erlebt haben. Dieses Präsidenten, der Zahlen, ohne sie zu kontextualisieren, immer wieder von sich gab, wie viele Masken, wie viele PPE-Ausstattungen, wie viele Medikamente seien bestellt worden oder wären jetzt schon bereits im Umlauf. Ohne Kontext weiß man natürlich in keiner Weise als normaler Fernsehzuschauer, ist das jetzt gutes Krisenmanagement, ist das schlechtes Krisenmanagement, ist das inadäquates Krisenmanagement. Aber wenn man natürlich den statistischen Vergleich hat, weiß, wie es zum Teil in ganz ländlichen Regionen dieses unglaublich bevölkerungs-, teilweise armen Landes, in der Mitte des Landes aussieht, wie da Regionalkliniken, wie da ganze Landstriche in Georgia zum Beispiel, 4 ganz große Landstriche ohne Krankenhaus auskommen müssen, ohne Lokalärzte. Da ist die Krise doch lange nicht an ihrem Höhepunkt angelangt.
Diese enorme Arbeitslosigkeit, die Sie gerade eben schon beschrieben haben, was bedeutet das für die einzelnen Menschen?
Ich glaube, es ist eine unglaubliche Verunsicherung, die hier durchs Land geht. Wir haben natürlich in Deutschland auch leere Straßen, aber hier ist natürlich durch diese mangelnde, ja, das Auffangnetz eines nicht vollständig im europäischen Sinne ausgebauten Sozialstaates, das spüren die Menschen hier extrem akut. Es ist so völlig unklar, ob zum Beispiel natürlich gerade in einer ganz großen Serviceindustrie wie in diesem Land die Leute wirklich nach dieser Krise, was heißt nach dieser Krise, wenn wir im Herbst die zweite Welle gegebenenfalls des Virus erwarten, ob das Leben in dem Sinne, gerade für die Serviceindustrie, für alle Leute, die in der Gig-Economy arbeiten, wir denken an die vielen tausend Überfahrer, die zum Beispiel hier das Leben in Boston aufrechterhalten, ob die alle wieder arbeiten können, das ist durchaus fraglich. Und man merkt wirklich auch an den Gesichtern der Menschen, wenn man hier durch die Straße geht, dass diese Sorgen, die paar, die auf der Straße sind, diese Sorgen treiben die Menschen um. Und das hört man in Pressestimmen, das hört man sehr viel in Einzelgesprächen. Das ist eine wirklich, wirklich tiefe emotionale Sorge.
Das heißt, wenn wir es ganz konkret machen, in den USA sind gerade einfach Millionen Menschen von Armut bedroht.
Ja, absolut. Also wenn wir nochmal die Zahlen uns vornehmen, 40 Millionen Menschen, die kommen in der Langzeitstatistik gar nicht vor, denn die hoffen vielleicht noch, dass ihr Job wiederkommt. Vielleicht haben sie eben auch nur reduzierte Schichten, sind weiterhin an vorderster Front, in Anführungszeichen in Supermärkten und an Tankstellen tätig. Aber sie wissen nicht genau, was die Zukunft bringt. Und die Tatsache, dass es in Amerika kein ausgearbeitetes Kurzarbeitslosigkeit oder keine Kurzarbeit gibt, keine wirkliche finanzielle Versorgung. Und denken Sie an die vielen Millionen Menschen, 30 Millionen Menschen, die auch heutzutage trotz Obamacare, trotz der Reformen unter Obama noch komplett ohne Krankenversicherung in ihr Leben gehen. Denn hier ist die Krankenversicherung ja immer noch meistens an einen Job gekoppelt, auch unter Obamacare. Das geht an die Substanz der Menschen.
Wenn die Menschen jetzt merken, was es bedeutet, keine Krankenversicherung zu haben, keinen funktionierenden Sozialstaat zu haben, wie wir ihn in Europa, in Deutschland konkret haben, sehen Sie da vielleicht in dieser Krise auch das Potenzial, dass sich nachhaltig was in den USA verändert, dass politisch der Wille kommt, sowas vielleicht zu etablieren?
Natürlich, man müsste eigentlich davon ausgehen, dass allein von der politischen Sachlage das einen unglaublichen politischen Auftrieb haben würde für die noch rivalisierenden demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Wir denken gerade an Bernie Sanders, der eine flächendeckende Gesundheitsvorsorge bzw. eine flächendeckende Krankenversicherung unabhängig von der Arbeitsstelle Medicare for All durchsetzen möchte. Aber das ganze Nachrichtenspektakel, hier wird das ganze Informationsspektrum wird zugedeckt, quasi von dem Präsidenten und seiner Krisenmannschaft, sodass ein Biden, ein Präsidentschaftskandidat Joe Biden oder ein Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders kaum zur Sprache kommen. Also für die Leute, für die die Situation wirklich akut ist, die können vielleicht auch gar nicht solche Langzeitüberlegungen machen. Und noch ist völlig unklar, was quasi auch mit dieser Präsidentschaftswahl passiert. Wie soll es in diesem Land, wir haben die Probleme in Iowa gesehen bei der Vorwahl, flächendeckende Briefwahl geben? Das wäre die logische Konsequenz. Aber selbst diese logistische Herausforderung ist noch völlig ungelöst und es ist auch zum Beispiel noch völlig unklar, was mit den großen Parteitagen werden würde, wo diese Pläne, die Sie ansprechen, nochmal quasi von den Demokraten offensiv klar und deutlich zu bester Medienzeit dargelegt werden könnte. Zurzeit ist völlig unklar, beziehungsweise fast klar, dass der große Parteitag der Demokraten im Juli nicht stattfinden kann.
Schauen wir vielleicht noch mal so ein bisschen auf das internationale Spektrum, die internationalen Auswirkungen. Wir sehen das ja schon jetzt, dass die USA einen Exportstopp für Schutzkleidung erlassen haben. Es gab auch Berichte über recht aggressives Aufkaufen, wenn nicht gar Konfiszieren von Schutzkleidung, die eigentlich für andere gedacht war. Wir haben ja in den vergangenen Jahren der Präsidentschaft von Donald Trump schon das Mantra America First als Prämisse seiner Politik gesehen. Das wird dann jetzt durch die Krise noch mal verschärft?
In jedem Fall. Wenn man an die großen Weltkrisen zurückdenkt, wo wir an amerikanisches Leadership geglaubt haben, wir denken an Franklin D. Roosevelt während der großen Depression, wir denken an den Zweiten Weltkrieg, wir haben diese charismatische Führungsfigur nicht in Amerika. Wir erleben einen Präsidenten, der kein anständiges Krisenmanagement hinbekommt, der um Fehler zu verdecken lügt, kann man glaube ich zweifelsohne sagen, und versucht, Hamsterkäufe auf dem internationalen Markt zu tätigen, wenn man so möchte. Das steht natürlich entgegen dem, was wir eigentlich von Amerika bräuchten, nämlich Führungskapazität innerhalb der G20. Gut, Saudi-Arabien hat ja jetzt gerade quasi den Chefsessel inne, aber theoretisch könnte man sich vorstellen, dass ein amerikanischer Präsident da seine Kollegen wöchentlich zusammenruft. 5 Milliarden haben wir schon gesehen, um die Weltwirtschaft zu retten, um Liquidität zu gewährleisten. Da müsste noch viel mehr kommen. Wir sehen natürlich, die NATO gibt sich Mühe, die EU gibt sich Mühe, viele koordinieren über ihre Notprozesse. Aber es fehlt ganz klar, es ist ein leerer Stuhl in der Führungsfunktion der USA für den globalen Zusammenhalt.
Und wenn wir uns dann nochmal die wirtschaftlichen Aspekte anschauen, unter Umständen auch in einem geschwächten Vereinigte Staaten, international mit nochmal einem erheblichen Bedeutungsverlust.
Ja, absolut. Und wir werden sehen, dass China, das Land, was jetzt im Grunde genommen anfängt, die Krise hinter sich zu lassen, selbst mit einbrechenden Wirtschaftszahlen in China, wird China das für sich strategisch als Möglichkeit sehen, quasi da aufzudrehen, wo es kann. Das, was wir in der internationalen Politik immer als die großen Lagerkämpfe gesehen haben in den letzten Jahren, Amerika, Russland, China, da wird China nun alles dran setzen, weltwirtschaftlich, aber natürlich auch irgendwo politisch, also systemarchitektonisch, zu versuchen, an den USA, wenn man so möchte, vorbeizuziehen. Und das sind alles Gefahrenlagen für die USA. Und meine Befürchtung ist, dass diese Administration, diese Präsidentschaft diesen verschiedenen Gefahrenlagen nicht Herr werden kann.
Katrin Klüver, Politikwissenschaftlerin an der Howard Kennedy School. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Sehr gerne.